Ja, ihr Lieben, seid ihr noch aufnahmefähig? Denn jetzt kommt noch ein wichtiger Themenblock. Auf den Programmheften stand der als erster Punkt: Angelschein für Menschenfischer. Ich muss ganz kleinlaut sagen, ich habe noch nie in meinem Leben geangelt. Ich habe keinen Angelschein, aber mein Vater hatte eine Forellenzucht und ich habe öfter schon geköchert, das kann ich. Aber geangelt habe ich noch nie. Bei uns auf dem Dorf im Hunsrück, da war mal ein Jagdbombergeschwader stationiert, Pferdsfeld, ein großer Flughafen, Flugplatz. Und manchmal passierte es, dass in der Gegend ein Manöver war. Dann haben versucht, so ein paar Einheiten sich an den Flugplatz anzuschleichen. Und dann gab es so ein Gefecht mit Platzpatronen. Und wir Jungs, wir sind dann durch die Gemark gestreift und haben Platzpatronen gesucht. Und ich weiß das noch, wie heute, der Mario, der war früher als ich aus der Schule und sagte: Andreas, hin am Schoss, da liegt wieder Haufe Patrone. Und dann bin ich los in die Landschaft und habe die Patronen gesucht, die Blindgänger. Mit denen könnte man noch schöne Experimente machen. Andreas, da liegen noch eine Menge. Letzte Woche waren wir auf einer Hochzeit und da ist ja meistens so eine Pause zwischen Trauung und Abendfeier. Und direkt gegenüber hatte ein Geschäft offen, so ein Outdoor-Laden, und vor der Haustür an einem Kleiderständer jede Menge Markenartikel, 50% auf alles. So richtig gute Outdoor-Sachen. Und ich bin sofort zu meiner Frau gerannt: Gabi, du suchst doch eine Winterjacke, da hängen richtig schöne Outdoor-Sachen. Noch eine dritte Begebenheit: Wir wohnen nicht weit weg von der A4, zwischen Gummersbach und Wiel, Engelskirchen, wo war das, ist mal ein Tanklaster verunglückt, der wurde gerammt, der ist die Brücke runtergestürzt, ausgebrannt, und die Brücke war dermaßen in Mitleidenschaft, dass man unsicher war, hält die überhaupt noch. Und dann haben Leute den Verkehr aufgehalten: Halt, nicht weiterfahren, bloß nicht weiterfahren. Die Brücke sieht zwar auch gut aus, aber die kann einstürzen. Die ist völlig überhitzt nach so einer Explosion. Was haben die drei Geschichten gemeinsam? Die mit dem Manöver, damals als wir noch kleine Jungs waren. Letzte Woche mit den reduzierten Outdoor-Sachen. Und hier an der A4 mit dem Tanklaster, der da neben der Brücke explodierte. Bei allen drei Begebenheiten, da gibt es einen Mitteilungsdrang. Das muss man einfach weitergeben, unbedingt. Das kann man nicht verschweigen. Das ist eine wichtige Nachricht. Empfindest du in puncto Evangelium so einen Mitteilungsdrang? Ich zum Beispiel empfinde einen Mitteilungsdrang bei guten Witzen. Die will ich unbedingt weitergeben. Aber im Evangelium, echt, drängt uns da irgendwas? Es liegt leider ein ziemlich unerledigter Auftrag hier vor. Matthäus 28 endet mit dem Missionsbefehl: Geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Los! Angelschein für Menschenfischer. Habt ihr gemerkt, im Evangelium, da steckt die Angel ja schon mit drin. Aber wie können wir das Evangelium an den Mann bringen? Ist Matthäus 28 ein Vorschlag? Sagt der Herr: Falls euch das Evangelium überzeugt, wäre es ja vielleicht mal eine Idee. Nein, es ist kein Vorschlag. Es ist wirklich ein Auftrag, ein Imperativ. Geht hin, verkündigt. Macht zu Jüngern. Kein Vorschlag, sondern der große Auftrag. Und dieser Auftrag, der braucht keinen Aufschub, sondern Vorschub. Und darum soll es heute Abend gehen. Wie werden wir bessere Menschenfischer, bessere Evangelisten? Ich möchte dir als allererstes mal folgende Frage stellen und denk mal darüber 10 Sekunden nach oder 30. Hat jemals jemand durch dich zum lebendigen Glauben gefunden? Durch dich. Könntest du das mit Ja, mit Vielleicht oder mit Nein beantworten? Ihr müsst jetzt nicht antworten. Aber wenn das noch nie der Fall war, wenn du noch nie diese Freude erlebt hast, irgendjemanden zum Herrn zu führen, dann hoffe ich, dass du merkst, da muss ich bei mir was ändern. Denn dazu sind wir als Christen doch da, andere zu Christen zu machen, einzuladen, mitzunehmen ins Reich Gottes, sie vor der Verdammnis zu retten. Hat jemals jemand durch mich zum Herrn gefunden? Was sind die Hauptgründe, dass viele Christen da irgendwie völlig versagen? Wie kommt das? Oder warum schämen wir uns so sehr des Evangeliums? Paulus sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Das ist die Kraft Gottes, göttliches Dynamit. Ich schäme mich dessen nicht. Und wir haben da eine völlig falsche Scham. Also hier sind manche Schwestern unter uns, die schämen sich nicht, einen Tupperabend einzutrommeln oder Thermomix-Vorführungen und kratzen da 20, 30 Interessierte zusammen, weil es irgendwie Sternchen, Punkte oder Rezepte oder was gibt. Aber im Evangelium, da schämen wir uns. Das ist doch irgendwie schräg. Und ich möchte euch heute Abend mal diesen jungen Mann hier vorstellen. Er heißt zufälligerweise auch noch Andreas. Und dieser Andreas kommt im Johannesevangelium genau dreimal vor. Dreimal. Ich weiß nicht, ob ihr das gegenwärtig habt. Wo taucht der Andreas überall auf? Schlagen wir mal auf. Johannes 1. Und vielleicht können wir von diesem Andreas lernen. Mir wurde genau das ein gutes Beispiel. Johannes 1, Vers 40. Oder ich fange schon an, Vers 39. Kommt und seht, sie kamen nun und sahen, wo Jesus sich aufhielt. Und sie blieben jenen Tag bei ihm. Es war um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den Zweien, die es von Johannes gehört hatten und ihm nachgefolgt waren. Dieser findet zuerst seinen eigenen Bruder Simon und spricht zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Das ist das erste Mal, dass wir von Andreas lesen. Und gleich bei der ersten Begebenheit, er hat gerade erst Jesus selber kennengelernt, da muss er das seinem Bruder mitteilen. Petrus, komm mal her. Oder nein, hieß er damals auch Simon. Simon, komm mal her. Darf ich dir mal vorstellen? Er führt ihn zu Jesus. Aber die Geschichte geht weiter. Johannes 6, Vers 8 und 9. Wieder der Andreas, sein zweites Vorkommen, und er taucht nur ganz am Rande auf. Es ist diese Begebenheit mit den 5000 Männern, die da lagern. Stellt euch mal vor, was ein Versorgungsproblem. Hier wurde sie mit 300 schon knapp. 5000 Männer und große Ratlosigkeit bei den Jüngern. Aber dann ist da der Andreas, und das lesen wir hier in Vers 8 und Vers 9, der führt sozusagen einen kleinen Jungen zu Jesus. Hier, vielleicht ist das ja schon mal ein Ansatz. 5 Brote, 2 Fische. Und dann taucht der Andreas noch einmal auf. Und das ist vielleicht die unbekannteste Begebenheit. In Johannes 12. Kapitel 1, 6, 12, kann man es ganz gut merken. Im Vers 20. Es waren etliche Griechen unter denen, die hinaufkamen, auf das sie auf dem Fest anbeteten. Diese nun kamen zu Philippus, dem von Bethsaida in Galiläa, und baten ihn und sagten, Herr, wir möchten Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und wiederum kommt Andreas und Philippus und sie sagen es Jesus. Wieder ist der Andreas so eine Art Abschlepper. So eine Kontaktperson der persönlichen Evangelisation. Er führt Menschen zu Jesus. Das ist ihm irgendwie auf den Leib geschrieben, diesem Andreas. Und vielleicht ist das schon mal ein guter Ansatz auch für dich. Wenn du ein bisschen was von Jesus verstanden hast, wenn du ihn kennst, dann fang erstmal hier an, nämlich bei deinen Angehörigen, in deiner eigenen Familie. Bist du da irgendwie glaubwürdig? Da, wo man dich kennt, wo man hinter deine Fassade guckt, man genau weiß, wer du bist, kannst du da glaubwürdig als Christ leben? Der Andreas, er konnte seinem Bruder sagen, komm mal her, ich muss dir was zeigen. Lerne Jesus kennen. Und Simon sagt nicht, nee, lass mal. Er geht drauf ein. Und dann im zweiten Schritt, Andreas führt ein kleines Kind zu Jesus. Vielleicht ist das auch ein guter Ansatz für dich. Wenn es in meinem Privatleben stimmt, wenn in meiner Familie ich irgendwie glaubwürdig bin, ja, vielleicht kann ich mal mit den Kleinen anfangen. Mach doch mal eine Freizeit mit. Eine Kinderbetreuung, hier so eine Verwahrung, gib den Kindern schon was von Jesus weiter. Das sind so kleine Schritte im Üben eines Menschenfischers. Und bei Andreas war das irgendwie so ganz harmonisch. Und dann kommen vielleicht auch mal Fremde dran, die aus einem ganz anderen Kulturkreis kommen oder die dir gar nicht so vertraut sind. Und du kannst sie auch abschleppen und irgendwie mit Jesus in Kontakt bringen. Es gibt noch einen, der auch genau dreimal im Johannesevangelium vorkommt. Genau dreimal, so ein kleines Schlaglicht. Und das hat mich ein bisschen erschüttert. Dieser Nikodemus, er war ein Schriftgelehrter, er war ein Pharisäer, er war ein angesehener Mann, aber er brachte nie jemanden mit zu Jesus. Er kam mit seinen Fragen, er wollte sich ihm nähern, er kam zu Jesus bei Nacht, in Johannes 3, und er sucht irgendwie ein akademisches Gespräch, aber er bringt niemanden mit. Es ist so zwischen Tag und Dunkel oder nachts. Er kommt allein. Und dann lesen wir in Johannes 7 nochmal so ein kleines Schlaglicht, dass der Nikodemus im Hohen Rat sitzt und sie wollen Jesus irgendwie in die Falle locken oder sie haben schon ihn vorverurteilt. Und dann kommt so eine bescheidene Wortmeldung, also stimmt das denn mit unserem Gesetz überein, dass man jemanden verurteilt, bevor... Aber er bekennt sich nicht zu Jesus. Er schämt sich des Evangeliums. Er führt Jesus nicht mal im Munde. Und irgendwie bleibt er eine Randgestalt. Und dummerweise ist er auch später noch in diesem Gremium, was den Herrn wirklich verurteilt und zu Tode bringt. Oder ob er an dem Abend Kranke verheiratet hat, ich weiß es nicht. Er meint vielleicht Fingerspitzengefühl bewiesen zu haben an dem Abend oder bei dieser Vorverhandlung, Johannes 7. Aber er hat nicht den Namen des Herrn bekannt. Und dann finden wir nochmal, und eigentlich zu spät, da ist der Jesus schon tot. Und zusammen mit Josef von Arimathea nimmt er ihn vom Kreuz ab und bestattet ihn würdig. Das war sicher sein Coming Out. Da wurde es deutlich, dass er zu Jesus gehört. Aber eigentlich war es zu spät. Die Zeit mit Jesus war abgelaufen. Man konnte nicht mehr Menschen zu Jesus führen. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch dafür bleibt, mal auf die Idee zu kommen, ich möchte Menschen fischen. In Lukas 12, Vers 8, sagte Jesus, Lukas 12, Vers 8, ich sage euch, jeder, der irgend mich vor den Menschen bekennen wird, den wird auch der Sohn des Menschen vor den Engeln Gottes bekennen. Wer mich aber vor den Menschen verleugnet haben wird, der wird vor den Engeln Gottes verleugnet werden. Es geht darum, ob wir uns mutig zu dem Namen Jesu bekennen. Wir sollen seine Person bezeugen und nicht irgendeine Gemeinderichtung oder irgendeine Lehre. Jesus. Wir sollen den Menschen Jesus bringen und uns mutig zu ihm bekennen. Ganz ähnlich heißt es in Römer 10, Vers 9. Wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, so wirst du errettet werden. Jesus bekennen, sich nicht zu schämen, sondern mutig diesen Namen zu bekennen. Das ist der Schlüssel. Bring Jesus ins Gespräch. Manchmal kneife auch ich und sage, ja, glaubst du an Gott? Hast du eine Beziehung zu Gott? Ich glaube an Gott. Aber sobald der Name Jesus fällt, dann wird es deutlicher, dann wird es klarer. Bekenne dich zu dem Namen Jesu. Aber wie geht das? Wie können wir wirklich Menschenfischer werden? Ich glaube, dieser Satz hier gibt uns ein paar praktische Tipps an die Hand. Aus Kolosser 4, Vers 6. Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Was hat das mit Menschenfischern zu tun? Fängt man Fische mit Salz? Eure Rede sei allezeit freundlich und mit Salz gewürzt. Manche Christen sind sehr penetrant, sehr plump, gerade so Evangelisationstypen, die sind vielleicht ein bisschen peinlich, aber hier wird betont, freundlich, taktvoll. Und ich will dazu drei kurze Dinge sagen, wie der Vers eigentlich schon hergibt. Rede. Eure Rede sei so und so. Rede. Hast du es schon mal versucht, irgendwo, wo Menschen zusammen sind, einfach mal das Schweigen zu brechen? Hast du schon mal versucht, beim Zahnarzt im Wartezimmer ein Gespräch anzufangen? Viele werden dir dafür dankbar sein. Es ist oft so eine beklommene Stille, alle gucken so in ihre Magazine. Aber da einfach mal ein Gespräch anzufangen, das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber rede. Rede. Paulus geht davon aus, dass wir Christen einfach reden und nicht stumme Fische sind. Rede. Klar, das ist oft eine Temperamentssache. Manche sind sehr introvertiert, denen fällt es ganz schwer, überhaupt mal Hallo zu sagen, sich vorzustellen. Andere sind sehr extrovertiert. Aber hier sagt Paulus, bitte rede. Weil Schweigen verunsichert. Dann bleibt man fürs Gegenüber ein Buch mit 7 Siegeln. Man weiß gar nicht, wie denkt der, wie tickt der. Rätselhaft. Hast du in deinem Inneren den Vorsatz, ich will meinen Mund auftun für Jesus. Ich möchte es einfach mal probieren. Rede. In Epheser 6 sagt Paulus, betet, damit mir Rede verliehen werde, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Epheser 6, Vers 19. Wenn du sagst, ich traue mich das sowieso nie, ja, dann mach's doch mal wie Paulus. Sag jemandem, du bete für mich, ich will das mal einfach ausprobieren. Bete dafür, dass ich mal einfach mutig meinen Mund öffne und mal gucken, was passiert. Bete, dass mir Rede verliehen wird, wenn ich den Mund öffne, mit Freimütigkeit das Geheimnis des Evangeliums bekannt zu machen. Rede doch mal von Jesus. Und das Zweite ist, rede allezeit freundlich. Tja, wir sollten stets in dieser inneren Bereitschaft sein, freundlich zu antworten, freundlich aufzutreten. Nicht miesepetrig, nicht grimmig. Und manche Christen brauchen ja echt für einen Gesichtsausdruck einen Waffenschein. So zerknittert sind die. Rede freundlich. Allezeit freundlich. So, dass vielleicht sogar jemand auf die Idee kommt, zu sagen, warum bist du so? Du bist anders. Petrus sagt das in seinem Brief, es könnte ja mal sein, dass jemand von dir Rechenschaft fordert. Was hast du eigentlich für eine Hoffnung in dir? Ey, da muss aber was vorher gewesen sein, dass jemand mal auf diese Frage kommt. Da muss irgendwie eine Freundlichkeit rüberkommen, ein Anlass, eine Erkennbarkeit. Rede freundlich. Aber jetzt kommt das, worauf es mir hier ankommt. Rede auch salzig. Kennt ihr auch diese Aufbackbrezel? Da ist ja immer dieses dickkörnige Salz dabei. Ich kratze das meistens ab. Aber irgendwie nur so Laugengebäck ganz ohne Salz, das schmeckt fade. Also wenn da im Rezept kein Salz drin ist, das schmeckt gar nicht. rede mit diesem Gewissen etwas. Freundlich, aber mit Salz. Manche sagen, ja, Moment mal, das ist doch eigentlich eine Anleitung zur Heuchelei, oder? Ich soll alle Zeit irgendwie freundlich tun, aber ich kann das doch gar nicht. Wie oft bin ich entnervt, entmutigt? Wenn du nur nach Lust und Laune reagierst, dann könntest du zu dem Schluss kommen. Aber wer Jesus folgt, der hat seine eigene Befindlichkeit hinten angestellt. Es geht nicht um dich, es geht um dein Gegenüber. Der Herr setzt voraus, dass wir nicht mehr uns selbst leben, sondern ihm, der für uns gestorben und auferstanden ist. Und wir müssen uns manchmal den inneren Ruck geben, die Weiche umstellen. Ich möchte freundlich sein und ich möchte auch Salz gebrauchen. Wie passt denn das zusammen? Freundlich und salzig. Ganz einfach. Oft sind wir irgendwo in Gesellschaft und es gibt so ein ganz normales Geplänkel, Konversation, Smalltalk. Da sind wir ganz gut. Das können wir hier am Tisch. Hallo, wie geht's? Was machst du vom Beruf? Wie alt bist du? Oder auf irgendeiner Party, wir kommen ins Gespräch und dann wird gegessen, getrunken, geulgt und geblödelt. Und das ist oft auch ein bisschen ein Spannungslöser und da habe ich gar nichts gegen. Ich bin für jeden Spaß zu haben. Aber wenn es nur bei diesem Geplänkel, bei der leeren Konversation bleibt, tja, da waren wir freundlich, aber wir haben das Salz vergessen. Das Salz hat gefehlt und dann bleibt alles irgendwie belanglos. Wir sind unserem Gegenüber das Wesentliche schuldig geblieben. Und vielleicht kannst du nur eine Bemerkung fallen lassen, was so ein bisschen salzig ist. Die kleine Prise Salz, die den anderen neugierig macht oder durstig nach Jesus. Epheser 6, Vers 19, das war das mit betet, dass mir Rede verliehen wird, dass ich meinen Mund öffne. 1. Petrus 3, das war das, werden die Menschen fragen, was ist da in dir? Was ist bei dir anders? Wie werden wir freier, von Jesus zu erzählen? In Johannes 4, Vers 4, als der Jesus unterwegs ist von Galiläa durch Samaria Richtung Judäa. Normalerweise gingen die Juden auf der anderen Jordanseite in den Süden, aber dort in Johannes 4, Vers 4 steht, Jesus musste durch Samaria reisen. Er musste. Irgendwas zwängte ihn förmlich dahin. Irgendwas zog ihn. Wie kommt es? Der Jesus hatte da schon eine Frau im Blick, die an diesem Brunnen verzweifelt ihr Wasser schöpfte. Und er musste dorthin. Es drängte ihn nach Samaria. So dass die Jünger sich wundern, dass diese Frau sich wundert, aber er musste. Kennst du auch so einen Drang? Paulus sagt, die Liebe des Christus drängt uns. Die schiebt uns dazu, manchmal über unseren Schatten zu springen. Treibt dich noch der Geist Gottes? Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Was heißt das? Können wir uns überhaupt noch in unser Gegenüber hineinversetzen? Sind wir schon so fromm sozialisiert, dass wir gar nicht merken, wie wir wirken? Sprechen wir noch die Sprache unseres Gegenübers? Und was nutzen wir für Traktate oder für Broschüren, für Medien? Sind das noch die Traktate von Anno Tobak? Der Köder sollte dem Fisch schmecken. Ich finde ein schönes Beispiel das hier. Kennt jemand dieses Buch? Glück auf mit Gott im Pott? Das sind Lebenserfahrungen von Leuten aus dem Ruhrgebiet. Und das hat der CLV in hoher Stückzahl drucken lassen und verteilt im Ruhrgebiet. Aber irgendwann merken sie, das schmeckt den Fischen nicht. Warum nicht? Das sind die BVB-Farben. Und in Gelsenkirchen nahm das keiner. Und dann kam der CLV auf die glorreiche Idee, eine zweite Auflage zu fahren in Blau-Weiß. Und siehe da, das kann man ganz gut auf Schalke und da in der Ecke verteilen. Das nimmt die andere Fraktion. Der Inhalt ist das gleiche. Aber der Köder, der sollte dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Ich habe eben gesagt, Jesus, er musste durch Samaria reisen. Irgendwas trieb ihn. Und wenn du das gar nicht kennst, dass du denkst, ich soll doch jetzt was sagen oder ich müsste mich mal echt auf den Weg machen zu dem und dem, an den muss ich mal wieder denken. Kennst du sowas, dass du eigentlich merkst, das ist meine Aufgabe, da trage ich eine Mitverantwortung. Jesus musste durch Samaria reisen. John Ballard, ein berühmter christlicher Autor, ein Bibellehrer, der hat mal im Nachgang gesagt, wenn ich mein Leben noch einmal zu leben hätte, würde ich es dem Dienst von Sychar widmen. Das ist kanaanäisch. Er meint damit, ich würde Menschen fischen gehen, wie Jesus nach Sychar ging, an den Brunnen. Wenn ich es nochmal zu tun hätte, das wäre mein Job. Das wäre es. Spurgeon, der große Prediger, der jeden Sonntag vor Tausenden predigte, fromme Leute um sich hatte, der sagte, wenn ich wählen könnte, möchte ich ein Menschenfischer sein. Ich kannte kein vollkommeneres Glück, bis ich erfuhr, dass ein Mensch durch meinen Dienst den Heiland finden durfte. Keine junge Mutter hat je ihr Erstgeborenes, kein Krieger je so seinen Sieg bejubelt. Spurgeon. Das war Freude für ihn. Und kannst du da einstimmen und sagen, klar, das ist es. Wenn man jemanden zum Herrn führen darf, kann es ein größeres Glück geben. Aber dazu muss eben das stattfinden. 2. Korinther 5, Vers 14. Die Liebe Christi drängt uns. Wir sind zur Überzeugung gekommen, Jesus ist der einzige Weg. Das muss ich doch allen sagen. Drängt dich da was? Und das Bittere ist ja, dass das ja auch stimmt. 1. Korinther 7, Vers 29. 1. Korinther 7, Vers 29. Dies aber sage ich euch, Brüder, die Zeit ist gedrängt. Die Uhr läuft ab. Wie lange haben wir noch? Hier hat mir gerade eben ein Bruder einen Zettel gegeben oder gezeigt von John Piper, der sagt, ich mache mir vor jedem Dienst bewusst, alle, die hier gleich durch die Tür rausgehen, einer von denen wird als Nächster in die Ewigkeit gehen. Bin ich denen was schuldig geblieben? Das ist meine Leidenschaft. Ich muss von Christus predigen. Weil die Zeit ist gedrängt, die Uhr läuft ab. Vielleicht mit dem Einzelschicksal, aber auch mit der Weltenuhr. Ist uns das noch bewusst? Ich merke, dass es eine Verbindung gibt, ob wir glaubwürdige Zeugen sind für den Herrn Jesus, zu folgenden Bibelversen hier. Epheser 4, Apostelgeschichte 7, 1. Thessalonicher 5, Vers 9 und Epheser 5, Vers 18. Was meine ich mit diesen Bibelversen oder mit diesem Topf da? In Epheser 4, da heißt es, betrübt nicht den Heiligen Geist, der in euch ist. Betrübt ihn nicht. In Apostelgeschichte heißt es, widerstrebe nicht dem Heiligen Geist. Im 1. Thessalonicher Brief heißt es, dämpfe nicht den Heiligen Geist. Dämpfe ihn nicht. Epheser 5, Vers 18 sagt, im Gegenteil, seid erfüllt mit dem Geist. Gebt ihm vollen Raum, das volle Anrecht. Seid Menschen, in denen Gott wirklich Raum hat und tut das alles weg, was den Geist dämpft, unterdrückt, betrübt. Tu das weg, sonst kannst du niemals ein wirksamer Zeuge sein, ein Angler, der Menschen fischen darf. Ja?
1. Thessalonicher 5, Vers 19.
Danke, danke für den Hinweis. Vers 19. Muss ich gleich eine Folie ändern? Denn nur der Heilige Geist vermag das, Menschen zu ziehen, zu verändern, zu öffnen. Das können wir nicht. Wenn jener, der Heilige Geist, kommen wird, der Verheißene, der wird die Welt überführen von Sünde, von Gerechtigkeit, von Gericht. Wir können Menschen nicht umstimmen, umkrempeln. Das kann nur Gottes Geist bewirken. Und deshalb müssen diese Bedingungen stimmen. Wir dürfen den Geist nicht dämpfen. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da macht der Herr genau diese Verheißung. Er sagt seinen Jüngern, wenn der Heilige Geist gekommen sein wird, wenn ihr diese Kraft aus der Höhe empfangen habt, dann werdet ihr meine Zeugen sein. Hat Gottes Geist wirklich in deinem Leben freies Schalten und Walten oder ist da noch was, was das auch immer wieder unterdrückt? Vielleicht musst du aufräumen, ausräumen, um Gott einfach mehr Platz einzuräumen. Hier habe ich noch ein interessantes Bild vom Angeln gefunden. Viele Christen sind eher Frosch als Eidechse, was ihre Evangelisationsbereitschaft angeht. Ein Frosch, habt ihr schon mal gesehen, wie der Fliegen fängt? Der sitzt wirklich behäbig da und wenn er in seinen Augenwinkeln was sich bewegen sieht, zack, schnellt die Zunge raus wie beim Chamäleon und so kriegt er ein Insekt zu fressen. So fängt der Frosch. Aber jetzt schaut mal, wie die Eidechse fängt. Wieselflink flitzt die, springt und schnappt sich das Insekt. Frösche, die warten, bis ihr Opfer vor der Schnauze landet. Die Eidechse, die läuft, die sucht, bis sie was findet. Die macht sich auf den Weg. Und unser Auftrag lautet, geht hin. Seid nicht so behäbig. Setzt euch mal in Bewegung. Denn wir sind Schuldner. Ich habe nachgelesen, das Wort, was hier steht in Römer 1, Vers 14. Wir sind Schuldner aller Menschen. Wir haben eine Schuld auf uns. Wenn ich jetzt letzte Woche beim Axel Schneider 3.000 Euro gepumpt hätte und hätte sie immer noch nicht zurückgegeben, bin ich gewisserweise sein Schuldner. Aber das ist hier nicht gemeint, sondern eine andere Schuld. Stell dir vor, der Peter Lüding steckt mir gleich hier 5.000 Euro Tageseinnahme zu und sagt, Andreas, kauf dafür für Schoppen ein neues Dienstfahrzeug für die Jugendarbeit in Schoppen. Und ich nehme das Geld und fahre mit meiner Frau auf Kreuzfahrt. Das ist hier gemeint, diese Art von Schuldner, nämlich etwas, was Gott mir anvertraut hat, gebe ich einfach nicht weiter, sondern missbrauche es für mich. Gott hat uns was sehr Wertvolles anvertraut, sein Evangelium. Das Evangelium der Herrlichkeit, des seligen Gottes. Und wir machen aus der Bringschuld eine Hohlschuld. Tja, sollen sie doch kommen, die Ungläubigen. Nein, wir müssen hingehen. Bei uns auf dem Dorf in Ippenschied, da kam alle 3-4 Wochen dieser Fordtransit angefahren, so ungefähr. Und da drin saß ein Mann, der hieß Richard Fröhlich. Wir nannten nur der Fröhlich von Sparbricke. Das war ein fahrender Händler. Gibt es das hier noch? Der hatte sein Auto rammelvoll bis unters Dach, vollgestopft mit Manchesterhosen, Blow Wemmes, Beaver Bettwäsch, Leine Betttücher, Holzfällerhemde. Der war der rollende Textilladen. Und so fuhr der über die Dörfer. Also in meiner Kindheit, da gab es da auch noch den Schuhschitter oder den Bäcker, sogar die fahrbare Sparkassenfiliale, die so über die Dörfer fuhr. Aber das hier, das war der Fröhlich von Sparbricke. Und ich weiß das noch wie heute, der kam an, so eine Schiebermütze auf dem Kopf, eine Kippe auf der Lippe, schlürfte bei uns die Treppe hoch, klopfte an und er sagte immer nur zwei Sätze. Braucht er halt nichts, kann man nichts machen. Und da sagt er fast in einem Atemzug, braucht er halt nichts, kann man nichts machen. Und dann fuhr er wieder. Also ein genialer Verkäufer. Und das Schlimme war noch, er war Kettenraucher, der saß in seinem Transit am Kette rauchen. Und wenn du bei ihm dir mal was angucktest, das war so kontaminiert, das konntest du unmöglich tragen. Und dann, ja, wenn man nichts brauchte, dann zog er mit hängenden Schultern wieder ab. Ab und zu kaufte meine Mutter mal aus reinem Erbarmen ein paar Kniestrümpfe bei ihm. Aber die rochten selbst nach dem ersten Waschen immer noch stark nach Nikotin. Das ist echt nicht übertrieben. Braucht er halt nichts, Kann man nichts machen. Und ich denke, wir Christen sind oft ähnlich leidenschaftslos. Der Fröhlich von Sparbrücke hat sein Auto oder sein Business schon von seinem Vater übernommen. Aber vielleicht kann uns dieser schlechte Vertreter noch als gutes Beispiel dienen. Er hieß Fröhlich. Aber als Vertreter war er eine Träne. Wir nennen uns nach Christus. Aber verkörpern wir auch Jesus? Hat sein Wesen auf uns abgefärbt? Er hieß Fröhlich, aber war echt eine Träne. Wir haben eine fröhliche Nachricht zu bringen. Die Frohbotschaft, das Evangelium. Ist uns das bewusst? Wir haben wirklich eine wunderbare Nachricht. Spürt man das? Empfinden das unsere Gegenüber? Wir haben da echt was zu bieten. Oder ist es bei uns nur im Namen nach? Und dann sind wir vielleicht genauso leidenschaftslos wie der Fröhlich von Sparbrücke. Schlurfte die Treppe hoch, brauchte halt nichts, kann man nichts machen. Er hatte gar kein Gespür für den Bedarf des Gegenübers. Und er konnte auch kein Bedürfnis wecken. Ihm fehlte das Salz komplett. Rührt es noch unser Herz, wenn Menschen das Gnadenangebot ablehnen? Merkt der andere das? Hä? Warum bist du auf einmal so geknickt? Was ist denn los? Und ist es vielleicht auch so, dass man unsere Botschaft gar nicht mag, weil alles so ein bisschen kontaminiert ist von uns, von unseren schlechten Angewohnheiten, von dem, was unser Leben unglaubwürdig macht? Braucht da halt nichts, kann man nichts machen. Doch, wir können was machen. Vielleicht hast du Ausreden und sagst dir, ich bin wirklich nicht redebegabt. Andreas, wenn ich so schlagfertig wäre wie dir, wie du, würde ich mich das auch trauen. Aber ich bin völlig ungeeignet für sowas. Ich werde schon rot, wenn ich nur meinen Namen sagen soll. Gott sucht kein gutes Mundwerk, sondern ein gutes Werkzeug. Und wir sollen nicht in überredenden Worten kommen, sondern wir sollen den Geist Gottes zum Zug kommen lassen. Gott kann auch genau dich mit deiner Begabung oder Minderbegabung, genau dich kann er gebrauchen. Im Rahmen deiner Möglichkeiten. In der Nähe von Siegen in Kreuztal wohnte die legendäre Bertha Isselmann. Und das war eine Evangelistin, die hatte wirklich einen überfließenden Mund, weil ihr Herz voll war. Und die sagte: Ich will lieber ein überfließender Eierbecher sein, als ein halbvoller Eimer. Das ist cool, oder? Ich will lieber ein überfließender Eierbecher sein. Vielleicht bin ich minder begabt, aber ich bin voll von Jesus. Also ein halbvoller Eimer. Vielleicht sagst du, ich habe zu wenig Erfahrung. Ich kenne mich in der Bibel kaum aus. Ich werde sofort aufs Glatteis geführt, wenn einer was dagegen sagt. Jesus sagt denn nicht, folge mir nach und ihr werdet dann selber euch zu Menschenfischern ausbilden müssen, sondern er sagt, ich werde das tun. Glaub mir, ich werde euch zu Menschenfischern machen. Geh nur mal. Und zu Jona sagt er, mach dich auf. Und dann sagt die Botschaft, die ich dir sagen werde. Aber mach dich erstmal auf. Manche Christen sagen auch so ganz fromm, ich muss doch gar nichts sagen, wenn mein Verhalten irgendwie eindeutig ist, mein Leben ist die Botschaft. Der Römerbrief sagt, wie sollen sie glauben, wenn sie es nicht gehört haben? Stell ich mal vor, Jona, der wäre damals durch Ninive gegangen und hätte gedacht, die sollen jetzt mal 40 Tage an meinem Sozialverhalten ablesen, was es heißt, ein gläubiger Mensch zu sein. Das ist eine Katastrophe. Er musste den Leuten wirklich ins Gewissen sagen, die Zeit ist bald zu Ende, noch 40 Tage und hier geht alles unter. Kehrt um. Manche sagen auch, ich werde nur dann reden, wenn Gott mir eine günstige Gelegenheit schenkt. Erst wenn vielleicht bei mir einer vorbeifährt mit offenem Fenster und liest gerade Jesaja 53 und fragt sich, was bedeutet das eigentlich? Gott konnte dem Philippus genau diese Gelegenheit schenken, weil Philippus es gewohnt war. Habt ihr das mal gesehen? In Apostelgeschichte 8, Vers 5. Philippus aber ging hinab in eine Stadt Samarias und predigte ihnen den Christus. Er war unterwegs als Evangelist. Und irgendwann dann mal kommt diese Stimme, geh auf diese Straße, die einsame, und habe ich für dich noch ein Special. Ich werde nur reden, wenn Gott mir vielleicht mal so eine richtige, geniale Gelegenheit gibt. Nein, sei einfach, wo du bist, Evangelist. Predige das Wort zu gelegener und ungelegener Zeit. Ich möchte euch hier ein paar konkrete Hinweise geben, wie man vielleicht Menschen angelt. Versuch bitte, in jedem Fall deine Natürlichkeit zu behalten. Viele machen sich da so einen Knoten, werden ganz gekünstelt. Ich habe mal gehört von einem Russlanddeutschen, der Besuch bekam von einem Staubsaugervertreter. Und der Russlanddeutsche hat die ganze Zeit auf den Staubsaugervertreter eingeredet, Sie müssen sich übergeben, Sie müssen sich übergeben. Und der verstand überhaupt nicht, was er meinte. Mir geht's gut, ich muss mich nicht übergeben. Der sprach überhaupt nicht die Sprache seines Gegenübers. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass wir den Mut haben, zu sagen, das weiß ich auch noch nicht. Da habe ich auch keine Antwort drauf. Gib es offen zu, wenn du eine Frage nicht beantworten kannst. Soweit bin ich noch nicht, oder das weiß ich nicht. Ich bin nicht Gottes Pressesprecher. Ich bin einfach sein Nachfolger. Ein erster Tipp wäre, bitte, zeig doch mal Wagemut. Mach doch mal den Versuch. Beim nächsten Mal Zahnarzt, Augenarzt, Kinderarzt, wo du sitzt, mach mal den Versuch, im Wartezimmer ein Gespräch anzuknüpfen. Zeig doch einmal Wagemut. Es gibt ein schönes Sprichwort, das heißt, wirf deine Mütze über den Zaun. Stell dir vor, du hast eine schöne Mütze, die bedeutet dir was. Du kommst an den Zaun, hoher Stacheldraht, komme ich da drüber? Ja, ich werfe meine Mütze über den Zaun und dann muss ich rüber, die holen. Spätestens dann werde ich mich in Bewegung setzen. Wage doch mal was, zeig mal Wagemut. Der zweite Punkt, entdecke die Anknüpfungspunkte. Es gibt so viele Gelegenheiten. Entdecke, wo das Puzzle vielleicht passt, wo du anknüpfen kannst. Ganz oft gibt es Weltnachrichten, Katastrophenmeldungen, irgendwie Schockmeldungen, da können wir Christen Salz reinstreuen, irgendwie gewappnet sein und einen Anknüpfungspunkt finden. Finde die Anknüpfungspunkte. Stelle ein paar gute Fragen. Ganz wichtig, unterbrich nicht. Hör gut zu. Es könnte sein, dass du ganz viel gewonnen hast, wenn du nur einen Satz gesagt hast und der andere 17.000. Wenn er gemerkt hat, da war einer, der hat mich ernst genommen, der hat mich angehört. Ich kenne so manchen Christen, der meint, er hätte da ein Rededuell gewonnen oder der hätte den anderen mal noch richtig einen eingeschenkt, eine ganze Predigt. Aber unterbrich nicht dein Gegenüber, hör zu. Mach neugierig, so wie Jesus da an diesem Brunnen. Unterbrich nicht, hör gut zu. Aber sei auch hierfür gewappnet. Gib Schriften weiter, irgendwelche Medien, DVDs. Sei irgendwie bestückt und präpariert. Hier, ich fand das klasse hier vom Herbert. Du hast deine Traktate sogar hier dabei. Sind wir ausgestattet? Haben wir Material dabei, was wir weitergeben können? Gib was weiter. Auch da, wo du vielleicht im Gespräch unterbrochen wurdest, hast du was dabei, was Menschen weiterhelfen kann? gib's weiter. Und, das ist wahrscheinlich immer goldrichtig, erzähl doch ganz einfach deine Erfahrung. Wir sind Zeugen Jesu. Ein Zeuge, das ist einer, der was erlebt hat und das berichten kann. Was hast du erlebt mit Gott, mit Jesus? Was hast du erfahren? Das sag weiter, weil das ist unwiderlegbar. Das ist ein lebendes Argument. Erzähl einfach deine kleine Erfahrung und fertig. Diese Tipps hier, die gelten besonders für Kontakte, die nur so einmalig sind, zu Gelegenheiten, irgendwo. Das ist alles eher direkt, dass wir Leute ansprechen und ihnen ruhig mal was Klares sagen. Aber vielleicht ist dieser Fall hier viel häufiger, nämlich Zeuge sein in unserem Umfeld, in den immer wiederkehrenden Begegnungen, in der Nachbarschaft, unter Freunden, auf dem Arbeitsplatz. Und da dürfen wir nicht so direkt sein, sondern vielleicht ein bisschen dezenter. Ich stelle fest, um glaubwürdiger Zeuge zu sein, musst du erstmal Hilfsbereitschaft zeigen. Ich habe vorletzte Woche, am 3. Oktober, eine Familie kennengelernt in Bayern. Die sind eigens mit der Absicht, Gemeinde zu gründen, nach Bayern gezogen, nach Oberbayern. Und sie sagten, wir merken nach einer Woche, wir sind raus. Wir sind Preußen, Saupreußen. Uns nimmt man sowieso nichts ab. Und dann kamen sie auf die Idee, wir müssen die örtlichen Geschwister unterstützen, die die Mundart beherrschen, die anerkannt sind. Und wir mähen denen den Rasen und wir kümmern uns um deren Kinder und machen die Einkäufe und haben die vielleicht ein paar Freiräume. Wir können das hier nicht, noch nicht, bis wir assimiliert sind. Aber was sie schon konnten, sie haben ihre Nachbarinnen ständig den Hof freigeschaufelt vom Schnee. Sie waren einfach hilfsbereit. Und im Laufe der Zeit wurde diese Frau aufgeschlossener. Und sie merkte, das sind echt liebe Menschen, hilfsbereite Menschen. Und jetzt findet im Haus dieser Frau ein Hauskreis statt. Dort in Oberbayern. In längerfristigen Beziehungen müssen wir erstmal Hilfsbereitschaft zeigen. Die Güte Gottes, Geduld. Aber schaffst du es auch, irgendwie Neugier zu erwecken? Dass man mal fragt, was hast du eigentlich gestern gemacht? Oder wo warst du am Wochenende? Erwecke Neugier. Ihr Christen, unternehmt mal was mit den Menschen, die uns vor die Tür gesetzt sind. Lädst du schon mal deinen Nachbarn ein? Machst du irgendwo einen Sport? Oder Musik? Unternehmt was zusammen. Lad mal zu dir nach Hause ein. Und bei alledem gedulde dich. Geh nach der zweiten auch die dritte Meile mit. Abwarten und Tee trinken. Gedulde dich. Wir haben einen Nachbarn, der ist so eine Plaudertasche. Ich brachte morgens unsere Kinder zum Schulbus, stand mit dem da. Der hat mich zugetextet, bis mir das Ohr blutete. Der hat erzählt. Und der hat mich manchmal eine halbe Stunde an der Bushaltestelle aufgehalten, bis ich wieder nach Hause kam. Und, Andreas, hast du mal ein gutes Gespräch gehabt? Der hat nur erzählt, sagte ich. Ich konnte gar nichts sagen. Und so ging das ein ganzes Jahr, ein ganzes Schuljahr. Und dann plötzlich, eines Tages kommt genau dieser Nachbar und sagt, Andreas, könntest du uns mal besuchen? Ja, worum geht's? Schwiegervater hat sich erschossen, hat sich das Leben genommen. Könntest du da bei der Beerdigung was sagen? Ich wäre nie auf die Idee gekommen, dass der Wille mich fragt. Ich habe ihm echt frustriert ein Jahr lang zugehört. Aber vielleicht musst du das. Gedulde dich erstmal. Und dann entdecke auch die Gelegenheiten, die Gott dir schickt. Gott wird sie herbeiführen, wenn du diese Haltung hast. Ich möchte Menschen gewinnen. Ich möchte ein Andreas sein, der zum Herrn Jesus führt. Ist eigentlich schon Schluss? 8 Uhr? Ja. Dann sollten wir hiermit bewenden lassen erstmal.